mehr als alte Geschichten. Ich möchte euch heute an diesem strahlenden Wintertag mitnehmen nach Ostafrika. Meine Kinder lächeln sich schon milde zu, wenn ich anfange, von Ostafrika zu erzählen, weil sie wissen, jetzt kommt dann die Litanei, Ruanda, Burundi, Uganda, Tansania, Kenia. Ihr könnt es euch auf der Karte ja vorstellen, nicht wahr? Nicht? Also zurzeit kommt sehr oft im Fernsehen Mogadischu und Somalia, nicht? Und wenn ihr da auf der Karte noch ein bisschen, wenn ihr einen größeren Fernseher hättet, nach unten offen, nicht? Dann würdet ihr also bald nach Uganda kommen, nach die Traumkolonie Englands, Uganda, schönste Dominion. Überhaupt Ostafrika, ich sehe den weiten blauen Himmel vor mir. Und Wolken wie große Zigarren, wenn ihr überhaupt noch wisst, was Zigarren sind, nicht? Oder wie Zeppeline, aber das wisst ihr erst recht nicht, was es ist, nicht? Segeln vom Viktoriasee kommend über diesen blauen Himmel. Und einzelne Tamariskenbäume. Und, versteht ihr, da gibt es noch National Parks, Mikumi Park. Als wir als schwäbische Synodale dort waren, hat einer von uns gesagt, also ihr werdet nicht viel schlafen können, denn nach einer Operation da im Kehlkopfbereich hat er furchtbar geschnarcht. Aber wir haben uns nicht vorstellen können, wie der geschnarcht hat. Und schönste war, wie der nachts bei diesem unglaublichen Schnarchen, gell? Das war schon eine Bäumsäge. Also, wie da plötzlich zwei Elefanten aus dem Busch kamen und an die Mikumi Lodge kamen und zuhörten, denn sowas haben sie nicht fertig gebracht. Es gibt Wasserbüffel, Nashörner, Antilopen, wunderbares Land. Es gibt ja Viertausender mit ewigem Schnee auf der Kuppe, Kilimanjaro, Mount Kenya. Als der Missionar Johannes Rebmann, der aus Gerlingen stammte, zum ersten Mal über der Savanne der Masai die Wolkendecke gesehen hat und über der Wolkendecke den breiten Gipfel des Kilimanjaro, da ist er hingestanden und hat gebetet, dein Reich komme. Das hat er nicht für möglich gehalten. Und dann hat er seiner Missionsgesellschaft, der Church Missionary Society, wir Württemberger waren immer weltweit, besonders die aus Gerlingen, nicht? Hat geschrieben, dass er einen beinahe 6000er unter dem Äquator gefunden hat. Und da haben die gesagt, jetzt müssen wir ganz schnell ihn da aus Afrika zurückholen, denn jetzt hat er den Verstand verloren. Am Äquator gibt es doch keinen Schneeberg. Aber die Eingeborenen haben das immer gewusst, mit einem großen Respekt haben sie gesagt, da oben ist der Götterberg, auf dem Silber ist, aber wenn man das Silber herunterholen will und in Händen heruntertragen wird, wird es Wasser. Das war natürlich Schnee, gell? Der ist geschmolzen. Das verstehen wir. Aber die Afrikaner haben gewusst, dass der Vater aller Götter, der Kilimanjaro, da existiert in der Mount Kenya, aber Krapf aus deren Dingen bei Tübingen und Johannes Rebmann aus Gerlingen waren die ersten, die diese Berge entdeckt haben, nach Europa berichtet haben. Also dieses traumhaft schöne Ostafrika. Viele Leute machen Urlaub da in Mombasa. Sollen sie noch ein bisschen landeinwärts fahren, zu den Usambara-Bergen, wo die Mission sehr viel gewirkt hat. Es gibt nicht bloß Usambara-Pfeilchen, sondern eine Usambara-Mission. Gott hat dieses Ostafrika in besonderer Weise gesegnet und ich möchte euch im Geist ein wenig dahin mitnehmen, um nicht bloß von alten Missionaren zu erzählen, sondern auch von dem, was Gott heute in diesen Ländern tut, in denen die Mission angefangen hat. Es ist wichtig, dass es weitergeht. Im Jahr 74, das ist für manche von euch weit zurück, für mich ist bloß vorgestern. Je älter man wird, desto mehr hat man ja ein Verhältnis zu Zeiträumen. Deshalb erzähle ich euch auch alte Geschichten. Im Jahr 74 war der erste internationale Weltkongress für Weltevangelisation in Lausanne. Wer ist 1974 von euch geboren? Bitte mal Hand hoch. Ja, deshalb könnt ihr das natürlich nicht wissen. Und wer ist später nach 74 geboren? Könnt ihr noch weniger wissen, gell? Also, das ist da. Also, 74 hat Billy Graham nach Lausanne in der Schweiz 6000 Delegierte aus aller Welt zusammengerufen. Was können wir tun, um die Weltmission und die Weltevangelisation zu unterstützen, zu fördern? Denn damals war eine Zeit, als man sonst in den Christen der Welt, unter den Christen und Kirchen der Welt gesagt hat, Mission is out. Zeit der Mission ist vorbei. Und an einem der eindrücklichen Tage hat Dr. Billy Graham, der amerikanische Evangelist, nach vorne gerufen auf die Bühne, alle Vertreter von Ostafrika. Und da sind sie gekommen. Versteht ihr, wenn man in Ostafrika würdig sein will und eine Aufgabe haben, Bischof, Prälat oder irgend sowas, muss man, da bin ich gärtenschlank, da muss man einen richtigen Bauch haben, auf dem man sozusagen morgens Gesangbuch aufstellen kann. Da muss ich was wölben. Und da sind die Freunde gekommen mit einem ganz großen, breiten Lachen. Die meisten von ihnen Bischöfe, aber wisst ihr, das sind Bischöfe, die haben 24 Gemeinden unter sich. Jeder Dekan wäre bei uns da eigentlich Bischof, nicht? Die haben ihre schönen Purple, so wie die Dame da hinten Pullover hat, die schönen Purple-Hemden und diesen anglikanischen oder katholischen Kragen und dazu die schwarzen Gesichter. Oft die grauen Haare, die haben noch Haare, versteht ihr das? Für mich bin ich ganz neidisch geworden, gell? Also, uns sind da oben gestanden etwa 200 Leute. Und dann hat Billy Graham gesagt, singt euer Lied. Und da haben sie die Hand erhoben und gesungen, Tuku tenderessa Jesu. Fritz Lampard da? Nicht? Der könnte uns jetzt vorsingen. Ehr und Preis sei dem Lamm. Dass das Lied der afrikanischen Erweckungsbewegung, und wir haben etwas gespürt von dieser Vitalität, da war der Bischof Festo Kiwengere dabei, der schon zweimal bei unseren Jugendmissionstagen dabei war, ein Geographielehrer, den Gott herumgeholt hat, ich werde noch einiges von ihm erzählen, es war der Erzbischof Luwum dabei, der 3 Jahre später von dem ugandischen Machthaber Idi Amin ermordet wurde. Es war dabei Cresford Chitemo, ein Bischof, der ein ganz großer Entwicklungsspezialist ist, der nicht große Mechanikerwerkstätten baut, sondern seine Bauern da lehrt, wie man Bienenstöcke anbringt, den Honig herausbringt aus den Waben, der auf 2000 Meter Höhe Versuche gemacht hat mit einem englischen Agraringenieur, wie man in dieser Höhe Zitrusfrüchte, Orangen, Zitronen anpflanzt, damit die Leute, die anfällig sind für alle Krankheiten, Widerstandskraft haben, Vitamin C. Da war dabei Matt Nyagwaswa, inzwischen Bischof der African Inland Church. Wir haben ihn gefragt, wie stehst du zu Südafrika, zu der Spannung da unten am Kap? Da muss doch etwas geschehen. Die Schwarzen dürfen sich's nicht gefallen lassen. Er hat immer gesagt, ihr werdet mich nicht nötigen zu einer politischen Stellungnahme. Ich hoffe und bete darum, dass es Versöhnung gibt zwischen den getrennten Gruppen. Ja, was für getrennte Gruppen? Gibt es bloß Schwarz und Weiß? Nein. Unter den Schwarzen und Braunen gibt es noch genug Spannung. Das, was uns damals kaum eine Missionszeitschrift verraten hat, die immer bloß gesagt haben, die bösen Weißen, dass die Hauptschwierigkeit ist zwischen Zulus und Xhosas und allen möglichen Stämmen. Und ich bete für die Versöhnung. Das, was wir im Augenblick erleben, dass dieser Gedanke der afrikanischen Erweckungsbewegung, dass es auch Versöhnung gibt unter den Stämmen und Rassen, dass dieser Gedanke immer weiter um sich greift. Seit jener Konferenz in Rustenbusch, da ein weißer Theologieprofessor sein Schuldbekenntnis abgelegt hat. Wir haben gemerkt, da ist eine große geistliche, eine Glaubenskraft und eine Vitalität bei diesen Christen von Ostafrika. Das hat bei uns, bloß dass ihr merkt, was das für eine Auswirkung haben kann, dazu geführt, wir standen in Württemberg vor dem ersten Gemeindetag unter dem Wort, den wir durchgeführt haben. 1975 im Neckarstadion. Wir hatten schon ein ganzes Programm entworfen, mit ganzem Drehbuch. Aber als wir zurückkamen von der Tagung in Lausanne und besonders die Begegnung mit den ostafrikanischen Christen, mit dem Festo Kiwengere, hat uns dazu genötigt, gesagt, wir schmeißen das ganze Programm um. Das hat gar keinen Wert, es ist zu dogmatisch, es ist zu starr, zu steril, zu staubig. Wir müssen mehr Vitalität, mehr Freude hineinbekommen in das Programm. Und Gott hat es auch dann geschenkt. Einer der Redner war Festo Kivengere selbst. Ich durfte ihn am Tag vor dem Gemeindetag in Frankfurt abholen auf dem Flugplatz. Und wir sind gleich in ein tolles Gespräch gekommen, obwohl er die ganze Nacht hindurch geflogen war. Was hat denn eigentlich Jesus Afrika gebracht? Es wird immer gesagt, die Mission hat so viel zerstört. Ah, hat er gesagt, bevor die Missionare kamen, gab es bei uns Streit. Es gab Blutrache durch Generationen hindurch, zwischen den einzelnen Stämmen. Jesus hat Friede gebracht, auch zu uns nach Ostafrika, in die über 100 Stämme und Volksgruppen, die es dort gibt. Und ich habe ihn dann gefragt, welche Bibelstellen sind bei euch wichtig? Dann hat er gesagt, besonders die Bibelstellen, die vom Opfer Jesus sprechen, im Hebräerbrief. Wir Afrikaner haben Gefühl dafür, dass wir sündig sind, dass vieles falsch läuft. Und da muss ich doch der Gottheit ein Opfer bringen, den Ahnen, oder? Deshalb bin ich froh, dass Jesus das Opfer ein für alle Mal gebracht hat. Stellen die uns, wo wir denken, ein bisschen komisch, was sind da vom Opfer die Rede und vom Sühnetod. Haben Afrikaner ein ganz unmittelbares Verhältnis dazu. Und wie wir so gesprochen haben, denke ich, Heidenkuckuck, die Autobahn kennst du doch gar nicht. Was ist denn? Jetzt war ich auf dem Weg zur Autobahn nach Würzburg. Nun kann man, also das natürlich, da bei der Ausfahrt Frankfurt vom Flugplatz ist das ein bisschen schwierig. Aber wir waren so im Gespräch, dass ich auf die falsche Autobahn kam und dadurch Gelegenheit hatte, 1,5 Stunden länger mit Festo Kivengere zu sprechen. Aber es war toll. Am nächsten Tag, beim Gemeindetag, war er voll da. Ich saß hinter ihm. Peter Schneider hat ihn übersetzt und ich sehe ihn noch, wie er gesagt hat, wo Christus ist, da ist a perfume of life, ein Parfum, ein Wohlgeruch des Lebens. Und dann hat er das gemacht, was sie in Ostafrika machen, bei den Kikuyus und so weiter. Wenn sie wirklich eine Freude haben, dann haben sie so ein kicherndes Lachen, das kann man gar nicht richtig normal. Er hat gesagt, there is a perfume of life. Da sind sie ihm richtig geglaubt, da ist Atmosphäre des Lebens. Das hat diesen Festo Kivengere durchströmt und das hat auch mich fasziniert. Ich muss allerdings wie ein guter Deutscher, wenn man über etwas erzählt, etwas aus der Geschichte erzählen. Aber anfangen wieder mit einer Story, die wir erlebt haben 1974 in Dar es Salaam. Das ist ja bis heute die Hauptstadt, wenigstens die wichtigste Stadt. Hauptstadt ist Dodoma im Land drin, aber die ist nie richtig akzeptiert. Dar es Salaam ist die alte Stadt, wo die deutschen Gouverneure saßen, denn das war ja mal deutsche Kolonie, Deutsch-Ostafrika. Gott sei Dank haben wir den Ersten Weltkrieg verloren, das hat uns dann später große Schwierigkeiten erspart, dass uns die Kolonie genommen wurde. Aber in diesem Dar es Salaam gibt es ein Nationalmuseum, vom sozialistischen Staatspräsidenten aufgebaut. Wunderbares Gebäude, fast so schön wie hier unser Zentrum. Und die erste Abteilung ist der christlichen Mission gewidmet. Und das sind all die Bilder der wichtigsten Missionare, Stanley und Livingston und so weiter, was in englischen Missionaren da war. Aber in den ersten beiden Plätze war bloß der Name und kein Bild. Nämlich Dr. Ludwig Krapf und Johannes Rebmann. Dr. Krapf stammte aus, wie gesagt, aus Derendingen bei Tübingen, Rebmann aus Gerlingen. Ich habe ihnen dann die Bilder besorgt. Sie waren überglücklich, dass das Programm vollständig ist. Aber da hat man etwas gemerkt. Wir verdanken den Missionaren, dass der Sklavenhandel eingedämmt wurde. Wir danken Missionaren, dass der Branntweinhandel eingedämmt wurde. Die Missionare haben mit Missionsgeldern sogar Sklaven freigekauft. Die haben dafür gesorgt, dass diese arabischen Sklavenjäger, die von Sansibar herüberkamen und die eigenen Stammesfürsten der Eingeborenen haben ihre Leute verkauft an diese Sklavenhändler. Die Missionare haben es erreicht, dass das aufgehört hat. Das ist eine ganz, ganz große Dankbarkeit gegenüber Mission. Lasst euch von niemandem rausbringen, wenn jemand sagt, ja, die alten Missionare haben eben auch Fehler gemacht. Ja, natürlich machen sie keine Fehler. Neulich hat mir ein Politiker gesagt, das Schwierigste in meinem Amt ist, dass wir Entscheidungen treffen müssen und oft wissen, dass jede Entscheidung, die wir treffen, falsch ist. Unser Bischof hat mir gestern gesagt, ob ich die Romas aus der Stiftskirche in Tübingen rausschmeiße, ist falsch, und wenn ich sie drin lasse, ist auch falsch. Ob kann man bloß falsche Entscheidungen treffen als Mensch? Und das hochzurechnen, als ob wir die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten und die Missionare haben ja da was falsch gemacht, die haben den Afrikanern die Trommel genommen. Nein, die Afrikaner wollten im Gottesdienst keine Trommeln haben, weil das heidnisch war. Heute nach 3 Generationen kann man wieder im Gottesdienst Trommeln haben, wie bei uns auch, nicht? Die damals, die eingeboren haben, gesagt, wir lesen das aus der Bibel heraus, bloß noch mit einer Frau verheiratet sein. Die Missionare haben gesagt, was ist denn, wenn ihr eure Nebenfrauen wegschickt? Die schickt ihr in die Prostitution. Nein, wir wollen, er sei eines Mannes Weib, steht im Neuen Testament von den Bischöfen und Diakonen, soll es auch bei uns sein, und haben natürlich viel Not angerichtet. Nicht die Missionare, sondern die Christen in ihrem ersten Eifer. Man kann auch im ersten Eifer viel falsch machen. Wichtig ist, dass der Herr Jesus an uns dranbleibt und an uns arbeitet. Deshalb, wenn immer jemand kritisch über die Missionare redet, müsst ihr besser Bescheid wissen, dass sogar im sozialistischen Staatsmuseum von Dar es Salaam die erste Abteilung nicht den Kulturmächten gewidmet ist, nicht denen, die Sisalplantagen anlegten, die Geld ins Land brachten, sondern Mission. Also der erste ist dieser Ludwig Krapp, vor 180 Jahren geboren, ein bisschen mehr als vorgestern. Ein überaus begabter Mann, der gerne Pfarrer geworden wäre, hat Theologie studiert, aber hat damals schon gemerkt, was manche Leute heute auch meinen, dass die Kirche ein Saftladen ist. Kirche ist immer Saftladen, a Juice Shop nicht gewesen. Weil man mit so vielen Menschen zu tun hat. Der eine erwartet, dass man das machen soll, der andere das, und man hat alles nicht recht, und was macht eigentlich der Bischof und die Prälate gleich gar nichts und so. Also über die Kirche kann man furchtbar viel schimpfen, nicht? Und der Krapf hat gesagt, ich möchte selbstständig sein. Ich möchte nicht immer Befehl vom Vatikan kriegen und Prälaten und so weiter. Also ich möchte meine eigene Sache machen. Und war einer der ersten Missionare, der sich von der englischen Church Missionary Society aussenden ließ. Er hatte Kontakte nach England. Zuerst nach Abessinien. War damals ungeheuer mühsam, bis man endlich nach Äthiopien kam. Aber von Äthiopien hat er erkannt, Leute, wenn einmal die Galas, die man heute die Oromos nennt, dieser große Bantu-Stamm, den Glauben an Jesus findet, dann braucht man uns Missionare überhaupt nicht mehr. Dann geht's mit dem Evangelium voran, er hat's klar erkannt. Und deshalb, der Hauptsitz dieser Oromo-Stämme, dieser Gala-Stämme, ist eben in dem Bereich, den wir heute Ostafrika nennen, mit Kenia, Tansania, Uganda und den kleinen Königreichen Ruanda, Burundi. Da muss das Evangelium hinein. Und deshalb hat Ludwig Krapf 4 Reisen gemacht nach Ostafrika. Es war damals noch ungeheuer mühsam, mit dem Segelschiff um ganz Afrika herumzufahren, bis man endlich nach Mombasa kam. Seine Frau, die er auf diese Reise nach Ostafrika mitnahm, hat ihr Kind geboren, gleich nach der Ankunft in Mombasa. Beide sind gestorben, das Kind und die Mutter an Kindbettfieber. Heute steht noch am alten Hafen von Mombasa das Grab von Frau Krapf mit der Inschrift, was damals Ludwig Krapf an die Church Missionary Society geschrieben hat. Sagt den Freunden unserer Gesellschaft, unserer kirchlichen Missionsgesellschaft, dass hier das erste Glied unserer Gesellschaft begraben ist. Aber weil Gott sein Reich baut mit seinen Leuten, wenn sie geopfert werden in ihrem Dienst, habe ich große Hoffnung, dass Gott hier noch Großes tun wird. Der hat nicht gesagt, jetzt ist meine Frau weggestorben und mein kleines Kind, auf das wir uns gefreut haben, hat Gott mich verlassen. Nein, unser Gott baut über den Gräbern der Seinen sein Reich. Er ist der Entscheidende, wir sind kleine Handlanger. Und er macht es uns manchmal auch deutlich, dass er uns auf die Seite stellt und uns gar nicht braucht. Er selbst mit dieser großen Hoffnung hat es nie erlebt, dass ein richtiger Afrikaner, so ein gestandener Bantu, Christ wird. Er konnte einen, den Kringe, einen Krüppel taufen, aber das war alles. 4 Missionsreisen nach Afrika und eigentlich selber keine Frucht gesehen. Aber nicht bloß über den Gräbern seiner Leute, sondern auch über dem erfolglosen Handeln seiner Leute baut Gott sein Reich. Wenn einer von euch denkt, es war ganz umsonst, dass ich 4 Jahre den Kirchenchor gemacht habe, dass ich die 3 Jahre die Jungschar gemacht habe, Das ist noch lang nicht gesagt. Der Krapf hat nicht viel Erfolg gesehen, aber heute wissen wir, das waren die Wurzeln. Weiß sogar die sozialistische Regierung. Damals hat es angefangen. Dass die Hoffnung nach Ostafrika geworfen wurde. Der Krapf war ein begabter Mann. Er hat später im Alter noch in St. Krishona als Missionlehrer gelehrt. Er hat den Plan entworfen für eine sogenannte Apostelstraße. Krapf steckte immer voll Ideen. Es ist doch zu schwierig, wenn wir um Afrika herum die Segelschiffe, damals gab es noch keinen Suezkanal, nicht? Schicken. Die Missionare sind ja monatelang unterwegs. Gibt es nicht einen Landweg, dass wir die Leute in Port Said auf den Weg setzen und dann muss alle 50 Kilometer eine Missionsstation sein mit einem Missionar. Und den Plan hat er gemacht und mit seinem Freund Spittler entworfen, alle 50 Kilometer, der erste hieß Matthäus, die zweite Markus, dritte Lukas, Johannes, nach den Aposteln gemeint, Thomas. Aber als alle Stationen mit Missionaren besetzt waren, bis Khartoum und noch weiter hinein, wo der Weg dann sich gabelt ins Innere von Ostafrika oder nach Äthiopien. Und man also gut hätte, so etliche Tage reisend, von einer Station zur anderen gehen können. Da kam eine schwere Tropenkrankheit und hat alle die Missionare und ihre Familien hinweggerafft, die auf diesen Stationen saßen. Auch wieder ein Plan, ein idealer Plan, zerstört. Aber unter dem, was Krapf festgelegt hat, ist erstens, berufe dich nie selbst zur Mission. Es gibt die schlechtesten Missionare, die meinen, Gott hat mich berufen. Das müssen dir Freunde sagen, die dich ganz kritisch durch und durch kennen. Wäre es nicht etwas für dich, dass du mal hinausgingst? Zweitens, setze nie deinen Stolz da rein, Missionar zu werden. Gott wird dich zerbrechen in deinem Stolz. Merkt ihr bei dem Krapf, viermal nach Afrika gereist, nicht einen richtig taufen können, nicht. Frau gestorben. Gott wird deinen Stolz zerbrechen. Gott kann in der Mission nur ganz demütige Leute brauchen. Drittens, das größte Wunder des Heiligen Geistes ist nicht, wenn Gott Kranke gesund macht oder etliche Wunder des Feuer des Heiligen Geistes ausgießt, sondern das größte Wunder ist, wenn Menschen sich selbst verleugnen können. Und solche Leute braucht es in der Mission, die nicht sagen, jetzt hätte ich mal gern das und es wäre doch so schön, wenn das passiere tät. Das größte Wunder des Heiligen Geistes, Selbstverleugnung. Ich lebe, nein, nicht ich, sondern Christus soll in mir leben. Viertens. Wir vertrauen auf Gott. Rebmann und Krapf haben nie eine Waffe mit sich getragen, obwohl es bis heute genug wilde Tiere in Ostafrika gibt. Sie wollten nicht erscheinen von Ferne wie Sklavenhändler, die immer Gewehre bei sich trugen. Sie wollten nicht, dass die Einheimischen vor ihnen Angst haben, weil sie moderne Feuerwaffen tragen. Mussten damit ihr Vertrauen bis hinein diese Fragen auf Gott setzen. Du wirst mich erretten, wenn du mich erretten willst, und wenn du mich nicht erretten willst, dann will ich trotzdem kein Gewehr tragen. Viertens, diese Leute haben ja sehr viel geografische Erkenntnisse gehabt. Mount Kenya, für Europäer entdeckt, Kilimanjaro. Der Rebmann hat die erste Karte gezeichnet, die ist in jenem Museum zu sehen, von Ostafrika. Stimmt nicht ganz, aber ziemlich. Man hat ja damals vermutet, dass in der Mitte von Afrika wie ein gesättigter Schwamm irgendwo Quellen liegen müsse, ein Gebirge mit Quellen oder ein großer See, von dem die Ströme gespeist werden, die in Richtung Südafrika gehen, die in Richtung Tanganyika-See, Nyassa-See gehen, oder die in Richtung Weißen und Blauen Nil nach Norden laufen, Richtung Mittelmeer. Und als der Rebmann schließlich den Viktoriasee entdeckte, hat er die Vermutung gehabt, dass der Viktoriasee, versteht ihr, der Bodensee ist eine Pfütze verglichen mit dem Viktoriasee, macht euch keine Vorstellung, wie riesengroß der ist, nicht? Dass das die Quelle ist, die ganz Afrika speist. Und damit auch die Vorstellung können wir nicht, wie sie es in Ägypten machen, mitten in der Wüste, riesen Bewässerungssysteme anlegen. Für diese Leute, die Missionare, die das entdeckt haben, war das auch voll geografischem Interesse. Das waren Landwirtssöhne, voll landwirtschaftlichem Interesse. Was können wir in Afrika alles machen? Und trotzdem hat der Krapf gesagt, das kann nur Nebenprodukt unserer Arbeit sein. Ein Missionar, der nicht in der Verkündigung von Jesus die Hauptsache sieht, hat seinen Beruf verfehlt. Das sind alles Nebendinge, die geografischen Dinge und dass wir dafür sorgen, dass wir den Wakambas zeigen, wie man eine richtige Hütte baut und wie man nicht jede Nacht das Feuer ausgehen lässt, so wie man das erhalten kann und wie man besser jagen kann und die Zubereitung der Speisen, das ist alles nebenbei. Die Hauptsache ist, dass wir ihnen zum Glauben an Jesus helfen. Dazu gehörte auch, und das ist der nächste Punkt, die richtige Übersetzung der Bibel. Er hat gesagt, das ist ein Verbrechen, wenn Leute, die irgendwo bloß eine Ahnung von diesen eingeborenen Sprachen haben, die Sprachen übersetzen. Man braucht heute Gottes Heiligen Geist und eine Liebe zu den Menschen, um richtig übersetzen zu können. So war etwa also eine Bibelausgabe da, eine Evangelienausgabe für die Wakambas. Da stand immer, so sind wir nun Botschafter an Christi statt, oder wenn Gesandter drin stand, ein Wort, das eigentlich in der Wakamba-Sprache bedeutet, der böse Geist, der hinter der Tür steht, der kommt und mich am Schlawittchen nimmt, wenn es zum Sterben geht. Todesgeister, Würgeengel, nicht? Und das haben die Übersetzer genommen, so sind wir nun Würgeengel an Christi statt oder sowas, gell? Also, deshalb hat er gesagt, Leute, die mit Liebe bei den Menschen leben, müssen die Bibelübersetzungen machen und sich hineinhören in die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir müssen möglichst ganze Bibel, für dich wichtig, nicht bloß Bibelteile, sonst holen Leute ihre Speziallehren zu schnell heraus, ihre falschen Verständnisse. Wir brauchen die Gesamtbibel. Auch wenn manche Teile dann falsch übersetzt sind, ergänzt sich das Gesamte der Bibel, sodass wir auf die richtige Spur kommen. Ich könnte jetzt noch viel von dem erzählen. Das Tollste ist, dass er eigentlich alle Missionsgesellschaften, auch die Basler Mission, die Krishona-Leute, die Leipziger Mission, die Mission in Hermannsburg, auf die Spur Ostafrika gesetzt hat, die Berliner Mission, die Bethel-Mission. Leute, hier bei den Oromos, bei den Galas, müssen wir Christen versuchen, den Glauben einzupflanzen. Es ist ja dann merkwürdig gegangen, eine meiner Lieblingsgeschichten, deshalb, manche mögen die Geschichte schon gehört haben, aber schließlich trifft man ja auch einen alten Bekannten immer wieder mal gerne, deshalb lasst mich die Geschichte erzählen. Als die ersten Missionare der Bethel-Mission von Vater Bodelschwing ausgesandt, so ums Jahr 1908, hinaufkamen von der Küste von Tanga, schaut es euch mal auf der Karte an, ist hochinteressant, und den Bergklotz der Usambara-Berge bestiegen. Das ist richtig ein Klotz, der sich aus der Ebene erhebt. Da wussten sie nicht, wie die Jaga da oben, wie die Sprache überhaupt ist, wie sie sich verständlich machen soll. Und als sie oben schnaufend ankamen mit ihren Trägern, haben sie dem Häuptling in Lalo da oben, heute heißt es Hohenfriedberg, gutem deutschen Namen, klar gemacht, sie brauchen also einen Platz, wo sie ihre Zelte aufschlagen können. Und der Häuptling hat mit breitem Grinsen gesagt, hier, unter diesen schönen alten Bäumen auf der Wiese. Was er nicht sagte, war, dass das nach der Vorstellung der Einheimischen die Geisterbäume sind, in denen die Seelen der Ahnen wohnen, die jeden massakrieren, der wagt, unter diesen Bäumen entlang zu laufen. Bitte hier, bitte, da könnt ihr euer Zelt aufschlagen. Und die haben ihr Zelt aufgestellt und haben von den herabgefallenen Zweigen dieser Bäume sich ein Kreuz zusammengebastelt und das vors Zelt gestellt und ihr Abendgebet gesprochen und dann sich ins Zelt verkrochen. Einheimischen waren da, die Nacht über, waren gespannt, was wird morgen früh sein? Werden die überhaupt noch, wird sich da was bewegen? Und der Wohlrabe und Johannes sind morgens fröhlich rausgekommen aus ihrem Zelt. Die hatten Bärte wie heute die jungen Menschen, gell? Deshalb mussten sie nicht rasieren. Aber haben an ihrem Kreuzeszeichen ihr Gebet verrichtet und ihr Morgenchoral gesungen, die güldene Sonne. Wir haben es aus dem Mund der Tochter Wohlrab, wir haben die da oben begegnet, als alte Frau, die hat es uns erzählt. Die Einheimischen haben an jenem Morgen gesagt, sie haben einen Baum, sie meinten das Kreuzeszeichen, der ist stärker als unsere Bäume. Bevor die Missionare ein Wort sprechen konnten in der Jaga-Sprache, bevor sie überhaupt erforscht haben, bevor sie missionieren konnten, hat Gott schon ihnen vorausmissioniert. Das ist Ostafrika. Bis heute lebendige, aktive Gemeinden. Aber dadurch, dass Gott das Erbe der Mission neu belebt hat, durch die ostafrikanische Erweckungsbewegung, die Ostafrikaner sagen immer wieder, davon sprechen wir nicht, das sagt die Europäer, ihr deutschen Erweckungsbewegung, es gibt keine Erweckungsbewegung. Erweckung kann nicht Tradition werden. Sondern ich muss jeden Tag erleben, Jesus ist bei mir. Jesus mit seinem Leben. Jesus is enough. Wir wollen keine Tradition. Jesus reicht. Deshalb keine Erweckungsbewegung, keine Tradition. Wenn es in unserem Land manche segensreiche Entwicklung gegeben hat, in ECs und CVJMs und Pietismus und Erweckungsbewegung. Leute, wir müssen heute unmittelbar von Jesus das Leben haben. Und bei einer Erweckungsbewegung ist das auch zu sehen. Unser alter Freund, Lizenziat Dr. Hans Brandenburg, hat immer gesagt, das ist dann wie bei einem Bergbach. Bei der Schneeschmelze, eine Erweckungsbewegung, da kommt auch manches Geröll heruntergeschwommen und mancher Dreck. Bei einer Erweckungsbewegung ist nicht alles bloß erquickendes Wasser, sondern auch viele Fehlentwicklungen mit dabei. Passt auf, dass ihr nicht bloß um Erweckungsbewegungen betet, sondern dass ihr um die Gegenwart Jesu bei euch betet. Aber diese ostafrikanische Erweckung, die so ums Jahr 1930 richtig aufgebrochen ist, hat dazu geholfen, dass das Christentum in Afrika nicht mehr eine Sache des weißen Mannes ist, der Missionare, sondern eine einheimische Bewegung. Liebe Leute, der christliche Glaube darf nicht eure Sache der Oma sein, weil sie gern hat oder weil sie in eurem Ort einen netten Kreis hat. Es muss eure Sache werden, muss eigenständig werden. Aber es lasst mich ein wenig erzählen von dieser ostafrikanischen Erweckung. Mein Hauptinteresse, als wir im Jahr 74 dort waren, war, ich möchte einiges da kennenlernen von diesen Freunden. Und als wir oben im Hochland von Usambara-Bergen waren, an einer Stelle, an der einst schon Missionar Kapf gestanden war, in Wuga, der großen Erwartung, was alles noch geschehen wird in diesem Land. Da habe ich zuerst hörten wir aus der Kirche die wunderbaren Gesänge. Die Ostafrikaner können so herrlich singen, fast wie sie mit grellen Stimmen, aber diese Mehrstimmigkeit, das singen schon die Kinderchöre, fantastisch. Aber dann sind wir hinübergeführt worden ins alte Missionarshaus, in dem ein Pfarrer lebte, was verängstigt, die Frau Pfarrer und etwa 11 oder 12 Kinder, so genau konnten wir es gar nicht in der Wuselei zählen, armselig. Und dann hat uns die Frau Pfarrer noch ein Essen gemacht von dem wenigen, das sie hatten. Die Afrikaner können abgeben, können teilen. Da denke ich oft, was teilen eigentlich wir? Wir geben gerade ein bisschen Überschuss ab von dem, was wir haben. Und dann habe ich gefragt nach dieser ostafrikanischen Erweckung. Abaka, sagen sie dort, those on fire, die Leute des Feuers. Und da hat unser Begleiter gesagt, that is one of him. Der Herr Pfarrer, der inzwischen gekommen war, das ist einer von den Leuten. Ein ganz stiller, schmaler, heute Generalsekretär der lutherischen Kirche in der Provinz Lesotho. Keiner, der so gesprochen hat, gell? Ein ganz stiller, demütiger Mann, aber von dem geistliches Leben ausging. Those on fire. Das Besondere dieser Erweckungsbewegung ist, dass sie sich von Gott wegschmelzen lassen, durch Feuer wegbrennen lassen, was vor Gott stört. Festo Kibengere, von dem ich vorher schon erzählt hatte, hat einmal gesagt, ich war echt Christ, ich war getauft worden, in der Missionsschule war ich zum Glauben gekommen. Ich hatte besonders lieb das Lukas-Evangelium, wie Lukas uns Jesus schildert. Und dann kam ich zum Studium der Geographie an der Universität. Und habe eigentlich alles verloren. Den lebendigen Glauben an Gott, das tägliche Gebet. Ich hatte keinen Bedarf mehr nach dem Bibellesen. Ich war äußerlich Christ. Ich hätte jeden wahrscheinlich handgreiflich angegriffen, wenn einer etwas über Jesus Schlechtes gesagt hätte. Aber dann kam eines Tages einer meiner Mitstudenten und sagte, Festo, kannst du mir vergeben? Ja, was ist los? Und dann hätte er 3 kleine Dinge erzählt, dass er aus dem Spind was rausgenommen hat, eine Kleinigkeit, und dass er ihnen die Unwahrheit gesagt hat. Und da sagt Festo Kibengere, da ist mir klar geworden, was Jesus ist. Die absolute Reinheit, die Wahrheit, nicht Schauspielerei. der etwas verändert im Leben. Es hätte ihn, den starken Mann, geschüttelt. Er sei in sein Zimmer gegangen. Lieber Gott, mein Glaube ist doch gar nicht echt. Ich bin oberflächlich. Was wird in meinem Leben anders? Jesus sei dann zu ihm gekommen, nicht im Erdbeben, nicht in großen Visionen, sondern er hätte plötzlich gemerkt, der am Kreuz gehängt ist und sich für mich Sünder annageln ließ, der kommt jetzt zu mir. Sagt, Fester, ich zeige dir einiges, was in deinem Leben nicht stimmt. Und dann hat er ihm einiges gezeigt. Und der Fester ist hingegangen zu seiner Schulklasse und hat gesagt, vergebt mir, in einer Missionsschule. Ich habe euch bisher bloß euch als Menschenmaterial, als Klasse behandelt. Als Leute, die ich unterrichten muss. Aber nicht als Menschen, die Gott geliebt hat. Vergebt mir, könnt ihr mir vergeben. Es war der Anfang der Erweckung in dieser Klasse. Und Bischof Cresford Chitemo, der vor einem halben Jahr bei uns war, hat uns gesagt, ich war dabei. Als wir plötzlich merkten, an unserem Lehrer ist etwas anders geworden. Auch bei uns soll etwas anders werden. Versteht ihr, Erweckung hat es nicht mit großen Reden zu tun, sondern dass einer einmal für sich Jesus ernst nimmt. Dass Jesus für Sünder da ist. Und dass er mit seinem Feuer das wegbrennen kann, was stört. War noch eine zweite Geschichte, die Festo Kivengere immer wieder erzählt hat. Er wusste, ich muss ins Reine bringen. Ich habe einen Hass auf diesen schottischen, alten schottischen Missionar, der in unserer Missionsschule gelehrt hat. Er hat gesagt, I hated him. Just because he was so British. Ich habe einen Hass auf ihn geschoben, weil er so durch und durch Englisch war. Es sei ihm schwer gefallen, an dieses Missionshaus zu gehen und dann vorne an der Veranda zu klopfen. Und der Missionar sei herausgekommen, Festo, was ist? Ihm seien die Tränen aus den Augen geschossen. Kannst du mir vergeben? Ja, was denn? Ich habe dich gehasst, vergib mir. Versteht ihr, in Ostafrika ist das die Hauptsache. Dass wir hungern nach Vergebung, wo eine unbereinigte Geschichte ist. Wir denken immer, wenn einer kommt und sagt, du, also Entschuldigung, ich bin auf der Fußtreter, also das tut mir leid, dann sagen wir, ja gut, vergessen wir nicht. Nein, dass ich einen Hunger habe, dass unklare Dinge bereinigt werden. Dass wir vergeben können, so wie Jesus uns vergeben hat. Als Festo Kivengere vor 6 Jahren bei uns beim Jugendmissionstag war, hat er uns erzählt, damals waren noch die blutigen Unruhen nach dem Staatsstreich gegen Idi Amin, dass räuberische Banditen durchs Land gezogen sind. Vielleicht waren noch ein paar dabei, das erzählt wurde. Ich darf einfach bloß noch mal daran erinnern. Eines Tages wurde in Kabale, dort, wo Festo Kivengere Bischof war, er ins Krankenhaus gerufen. Ganz große Not, Furchtbares passiert. Auf eine Mama-Lorry, so heißt man da, die großen offenen Lastwagen, auf einen Mama-Lastwagen, also einer, der viel aufpacken kann wie eine richtige afrikanische Mama, auf eine Mammy-Lorry, der wird auch zur Beförderung der Leute benutzt, wo keine Omnibusse sind, da stehen sie oft 40, 50 Leute oben drauf oder liegen auf den Gütern drauf. Auf eine solche Mammy-Lorry hat ein betrunkener Rebell seine Maschinenpistole abgefeuert. Und oben auf dem Wagen war auch ein Brautpaar, das zu seiner eigenen Hochzeit nach Kigesi fuhr. Der Sohn eines Pfarrers, der war gleich durch einen Schuss durch den Kopf getötet. Und seine Braut, eine begabte christliche Krankenschwester, war der linke Arm zerschmettert. Und Festo Kivengere war ins Krankenhaus gerufen, um den Vater, den Pfarrer zu trösten über den Verlust seines Sohnes und vielleicht mit der Schwerkranken zu beten, bevor sie zur Operation kamen. Festo hat es nicht so schnell geschafft, er kam erst, als die Krankenschwester, nachdem ihr der Arm amputiert war, oben aus dem Gelenk, aus dem Operationssaal gefahren war. Und da saßen sie nun, der weinende Vater, der alte Pfarrer, einige Angehörige. Und dann sei die Krankenschwester aufgewacht aus der Narkose und hätte bloß zu Festo Kivengere gesagt, in case you meet him, falls du ihm begegnest, sag ihm, ich vergebe dir. Der erste Gedanke aus der Narkose, eine Schwester, deren Lebensberuf kaputt ist, der Arm zerschmettert, der Bräutigam zerschossen. Versteht ihr, warum das, das ist nicht Erweckungsbewegung, sondern was lebendige Christus dort in Ostafrika tut? Sie sagen dort in diesem Revival Movement, a sea, Christian, das C des Christen, is a bent I, ist ein gekrümmtes Ich, ein gebeugtes Ich. Das C des Christen ist ein Ich, das der Herr Jesus zurechtgebogen hat. An für sich war die Erwartung in Ostafrika schon lange da. Es gab um 1890 einen englischen Missionar, der gesagt hat, lieber Gott, wenn du mich nicht veränderst, dann schick mich lieber wieder heim, es hat keinen Wert. Aber ich muss anders werden, nicht die Leute, die mir nicht zuhören wollen. Und dann 1929-30 waren zwei Afrikaner, der Blasio Kigosi und der Simeon Nisibambi, zwei Schwäger, die haben gesagt, es muss doch etwas anders werden können in meinem Leben. Und sie sind zu Dr. Joe Church, einem Missionsarzt, einem Schotten, und haben gesagt, was kann denn anders werden? Wie können wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen? Und da hat Dr. Joe Church gesagt, lasst uns doch einmal in der Bibel forschen. Und sie haben miteinander ein paar Tage Zeit genommen, die Bibel zu lesen. Und dabei ist Dr. Joe Church klar geworden, was er, obwohl er Missionsarzt für die Schwarzen sein wollte, für eine Überheblichkeit hatte gegenüber den Schwarzen. Und dem Nisibambi und dem Kigosi ist klar geworden, obwohl sie Schwäger waren, dass sie einander verachteten, weil sie aus getrennten Stämmen kamen. So wie bei uns Schwabe sagen, ha, die Badenser, ha, die Badenser, gell. Und die Badenser sagen, Gott sei Dank, ich bin wieder nach Württemberg gezogen, gell. Also, es gibt ja auch bei uns Stammesunterschiede, nicht? Und wir merken es jetzt, wenn Russlanddeutsche zu uns kommen, was Stammesunterschiede sind, nicht? Und die Amerikaner sagen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Holländern und Deutschen, gell, warum? Das ist doch, bei uns geht Amerika von New York bis Los Angeles, was? Auf den paar Kilometer werdet ihr auch miteinander auskommen, Franzosen und Deutsche. Die haben gemerkt, dass sie Stammesunterschiede hatten, Stammeshass, und dass Gottes guter Geist das wegnehmen will. Diese Überheblichkeit, die Rassenüberheblichkeit und die Stammesüberheblichkeit. Es kamen dann einige, gerade in diesen Tagen, einige dänische Missionare einmal nach einer Glaubensversammlung der ostafrikanischen Erweckung und haben gesagt, wir haben den Heiligen Geist erlebt. Der Heilige Geist ist über uns gekommen. Wir können Wunder tun, wir können Heilungen, wir haben prophetische Sprachen. Und dann haben die bloß gesagt von der ostafrikanischen Erweckungsbewegung, und was hat euch der Heilige Geist über eure Sünde gesagt? Der Heilige Geist zeigt zuerst, wo bei uns Defizite sind. Der Heilige Geist ist wie ein guter Arzt. Wenn ich sage, also Herr Doktor, ist alles gut, dann sagt er, halten Sie mal, lassen Sie mir mal Ihre Augen sehen, da gefällt mir was nicht. So wird der Heilige Geist uns, selbst wenn wir ganz begeistert sind, was alles prima ist, sagen, komm, da stimmt doch was noch nicht. Those on fire, wo Gott etwas wegbrennen will. Und da gab es auch Leben. Die haben damals gemerkt, dass Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Nicht, wir sind ja so fromm und wir gehen in die Kirche, sondern ich stehe eigentlich noch vor der Tür eures Lebens. Noch ein paar Dinge für diese ostafrikanische Erweckungsbewegung. Dr. Joe Church, von dem ich euch gerade erzählt habe, hat eigentlich gesagt, wenn wir den Heiligen Geist bekommen sollen, braucht es 5 Pfeiler des Heiligen Geistes. Amerikaner und Engländer sind immer so dafür, dass sie erst, zweitens, drittens, viertens sagen. 5 Pfeiler. Erstens Beugung und Buße. Zweitens viel mehr Gebet. Drittens Erkenntnis der Heiligen Schrift und so weiter. Und da hat der William Nagenda, der große ostafrikanische Evangelist, gesagt, warum denn solch ein Schema? Jesus is satisfying. Jesus alone. Jesus is enough. Jesus reicht doch. Der lebendige Jesus. Wir brauchen keinen Plan. Jesus hat für jeden von uns einen anderen Weg. Aber Hauptsache, dass der lebendige Jesus da ist. Damit rechnen sie so stark, dass man in Ostafrika eigentlich bei den Gebetsversammlungen und den Glaubensversammlungen dieser Freunde nicht auftreten darf, ohne dass man zuerst seinen Ausweis gezeigt hat. Ich meine nicht einen Personalausweis, sondern man muss eine Geschichte erzählen können, was der Herr Jesus in den letzten 8 Tagen oder 14 Tagen der lebendige Jesus im Leben getan hat, also eine Bibelstelle wichtig gemacht hat, Bewahrung geschenkt hat, eine geistliche Erfahrung gegeben hat. Und wenn man diese Geschichte erzählt hat, dann steht die ganze Versammlung auf und singt dieses Lied, Tu gut änderes a Jesu, tu gut änderes a Je. Dieses Loblied, Herr Jesus lebt, der tut heute etwas. Nun erleben die auch unheimlich viel. Wir haben gerade in jenen Tagen auf der Reise mit Bischof Gresford Schitemo hinauf ins Hochland von Kairo, von Morogoro und dann wieder herunter, das Krankenhaus, Missionskrankenhaus, viel erlebt. Und auf der letzten Etappe, uns hat es schon ziemlich pressiert, wieder nach Dar es Salaam zu kommen, gab es plötzlich keinen Weiterweg mehr. Denn vor uns stand der Land Rover auf dieser Piste durch den Busch durch, und afrikanischer Busch, das ist so verfilztes Untergehölz. Auf der Piste stand dieser Land Rover eines schottischen Missionars und kam nicht weiter. Wir sind ausgestiegen und aus dem Motor sprudelte das Benzin wie aus einer Quelle. Und der Bischof Schitemo ist bloß nochmal, wisst ihr, der so breit wie hoch, nicht wie ein Kügele, ist in unseren Jeep gerannt und hat aus seinem Waschebeutel Seife geholt und hat versucht, mit Seife abzudichten. Dort können die Bischöfe, die sind praktisch, aber das Benzin hat noch so einen Druck gehabt, das hat es weggespielt. Und da hat der Bischof gesagt, wir müssen suchen, da fehlt ein Splint, da ist der Splint rausgegangen. Hat es uns klar gemacht, dass das etwa eine solche Nadel ist, so lang. Und jetzt such doch. Der Ernst Fuhr war dabei und so. Fritz Lamparder. Versteht, das war eine Piste, die war, das war wie Puder, so gemahlener Lehm. Such doch. Versucht es mal. Aber nicht mit eurem Ehering, dass ihr in den Sandhaufen den Eischmeister so, der sucht einen halben Tag, bis dann wieder hin. Such doch. Aber der Bischof hat gesagt, Herr Jesus, wir brauchen es jetzt einfach. Hilf, schenk uns deine Gnade. Wir sind losgegangen und nach 50 Metern schreit der Ernst Fuhr, Hans, da ist's. Und ich sehe bloß noch den Bischof, tu gut änderes a Jesu. Herr, sei Dank, dass du auch in diesen Dingen hilfst. Wenn dann manche Leute bei uns sagen, ja, wir haben solche Wunder nicht, wir sollten doch auch Wunder haben. So habe ich es auch dem Bischof Gresford Schitemo gesagt, ihr habt so viele Wunder, die ihr hier lebt, Krankenheilungen. Ja, hat er gesagt, ich kann es nicht. Ja, wer denn? Ja, mein kleiner Vikar, mein Assistenpastor, der hat die Gabe, die Handauflegung. Da habe ich gesagt, aber bei uns, da gab es Blumenhardt mal früher, aber heute gibt es so selten. Hat er gesagt, but you have doctors. Ihr habt doch Ärzte von Gott. Ihr braucht doch gar keine Wunder. Wir können uns keine Ärzte leisten, keine Medizin. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Das war für mich mal ein ganz neuer Aspekt, das so zu sehen. Betende Christenheit, die damit rechnet, als vor ein paar Wochen Bischof Schitemo bei uns in Ulm war, hat er gesagt, ich möchte aufs Münster hinauf. Ich habe gedacht, Menschenskind, du bist ein paar Jahre älter als ich und die Münstertreppe sind so schmal, gell? Also, aber der ist auf wie ein Wiesele. Und auf dem ersten Absatz, wo mir schon leicht schwindelig wird, gell, da gehe ich meistens dann nicht mehr weiter, hat er gesagt, let's sit down. Habe ich zuerst gedacht, er hat große Rücksichtnahme auf mich, weil mein Gesicht ein bisschen bleich war, schwindeliger Mensch. Ne? Aber er hat gesagt, let's sit down. Und da sind Leute rumgelaufen auf dem Absatz. Und dann hat er seine Hände ausgebreitet und hat angefangen zu beten. Ach, Herr, wir danken dir für die schöne Sicht, die wir haben, dass du solche Architektenbegabungen geschaffen hast. Und Herr, da unten der Markt, dass alles zu essen und zu kaufen gibt und dass wir im Frieden leben. Und da hinten die Berge und diese Städte und dass du Deutschland Frieden geschenkt hast und dass das Evangelium in Deutschland ist. Ich habe ich gedacht, und die laufe in Ulm rund, habe nie so gebetet. Das sind Menschen, denen das Beten gehört bei denen dazu, wie das Ausatmen und Einatmen. Was bin ich für ein langweiliger Christ, dass ich eigentlich nicht dauernd so ein Stoßgebet auf den Lippen habe. Das hat ihn genötigt, so beten zu können mit dem lebendigen Jesus und möglichst, dass auch viele Besucher geguckt haben, was ist jetzt los, und dazugehört haben und gemerkt haben, beten ist was ganz Normales, da muss man nicht sich irgendwo zurückziehen. Diese Ostafrikaner haben aber auch entdeckt, die Gemeinschaft ist etwas wichtig. Wir müssen, der Sonntagsgottesdienst allein genügt nicht, es gibt ja das sehr stark, die anglikanische Kirche, die Church of England, und die Kirchenleute haben zuerst sehr kritisch daran hingesehen, dass diese Erweckungsbewegung ihre eigenen Versammlungen neben dem Gottesdienst hermacht. Wir sind morgens beim Gottesdienst gewesen, aber nachmittags um 2 oder 4, wie bei uns die Stunden, haben sie ihre Versammlungen gemacht. Und sind eigentlich sehr verstoßen worden, krumm angesehen worden, komisch angesehen worden. Aber sie haben sich nicht aus der Kirche hinausdrängen lassen, sondern gesagt, wir gehören doch zur Kirche. Wir wollen uns nicht erbittern lassen durch den Widerstand der anglikanischen Pfarrer. Überhaupt bei diesem Versöhnungsdenken ist mir wichtig geworden, ich bin ja einer, der auch den Kampf als etwas Wichtiges ansieht, der Kampf um Klarheit ist auch was Wichtiges. Aber die Ostafrikaner haben 4 Gesichtspunkte. Alles Persönliche zurückstellen. Nicht verbittert sein. Nicht hassen. Nicht, weil man meint, die Ehre sei zu kurz. Das Persönliche zurückstellen. Gemeinsam nach der Wahrheit suchen. Vielleicht habe ich sie auch noch nicht. Lasst uns noch tiefer suchen. Den Willen zu gemeinsamen Lösungen haben. Oft gibt es doch schon Krach im CVDM und EEC wegen Nichtigkeiten. Den Willen zu gemeinsamen Lösungen haben. Und den anderen Mitchristen in seiner Andersartigkeit als eine Ergänzung ansehen, nicht als eine Störung. Vielleicht tut mir es gut, dass ich so schnell begeistert auch den Zweifelnden habe. Und vielleicht tut es dem Zweifelnden gut, dass er einen dabei hat, der noch eine andere Blutgruppe hat. Einander als Ergänzung ansehen, nicht als störenden Gegensatz. Das Allerwichtigste in dieser ostafrikanischen Erweckungsbewegung aber scheint mir immer zu sein, die Bibel. Wenn die in Gottesdienst kommen oder zu ihren Gemeinschaftstreffen, haben sie natürlich immer die Bibel dabei. Oft einen riesen Koffer unterm Arm, nicht? Und Schreibzeug, ich habe es schon erlebt, gleich im Jahr 74 in Nairobi in der First Baptist Church, dass ein Afrikaner vorne am Gerät sitzt, am Tageslichtschreiber, und wenn der Pfarrer sagt, erstens, zweitens, drittens oder ein paar wichtige Bibelstellen, schreibt er auf seinem Tageslichtschreiber und die Afrikaner, 2000, notieren das mit. Wo haben wir das in unseren Gottesdiensten? Na, der hätte nicht so viel Eislaufen nach 5 Minuten, versteht er? Mitschreiben. Warum haben wir nicht Leinwand da mit Tageslichtschreiber, wo die wichtigsten Gedanken, das, aha, da sind wir jetzt und da fährt er entlang. Das nehmen die Afrikaner auf, Gottesdienste auch schaffen. Wir müssen arbeiten und man kann sich üben, dass man die wichtigsten Gedanken hinschreibt. Ich komme gerade von der Stiftskirche, darf ich von denen dort herzlich grüßen. Toll, dass die Konfirmanden den Gedanken, der ihnen wichtig geworden ist, vom Gottesdienst aufschreiben. War für mich vorher als Pfarrer, als Prediger wichtig, dass ich von 12 Konfirmanden ganz unterschiedliche Sätze, was ihnen wichtig wurde. Da sieht man natürlich auch manches, als manches nicht richtig angekommen ist, muss man sich nachher besser überlegen. Aber die Afrikaner sind in ihrer Bibel daheim, wissen nicht bloß ein paar Bibelstellen, sondern Verbindungslinien, lernen in der Bibel und wollen aus der Bibel leben. Das Ganze, was ich euch erzählen wollte, Anfänge mit Ludwig Krapf, die Homos, die Galas, wenn es da mal losgeht. Dann hat Afrika das Christentum. Es ist losgegangen und durch die Erweckungsbewegung einheimisch geworden. Unser eigener Glaube. Und das Allerschönste, das strahlt jetzt aus. Bis nach Südafrika. Vor 20 Jahren haben die Missionsspezialisten unserer Kirche gesagt, in einem halben Jahr gibt es Revolution. Der Bürgerkrieg ist unvermeidlich. Ein Massenabschlacht. Dieses permanente Angstmachen verfolgt mich die letzten 20 Jahre. Und die Weißen und Bankenboykott kann bloß noch helfen. Und kauft keine Südfrüchte aus Afrika, dann wird's alles besser. Und jetzt wird's deutlich, was die Macht der Versöhnung bewirkt. Die Macht des lebendigen Jesus. Im Jahr 74 war ein weißer burischer Professor Bosch bei diesem großen Treffen in Nairobi und hat gesagt, nein, Versöhnung gibt's nicht. Und als er diesen Leuten der ostafrikanischen Erweckungsbewegung begegnet ist, hat er gesagt, jetzt habe ich wieder Hoffnung, dass es Versöhnung geben könnte. Ich will mich dafür einsetzen. Er war bei uns in Schondorf im Jahr 78 mit dem afrikanischen Evangelisten Wusi Kanile. Ein voll besetzten Martin-Luther-Gemeindehaus und haben gesagt, wir haben noch Hoffnung für Afrika, wenn Jesus die Macht seiner Versöhnung bringt. Und hinten saß ein junger Südafrikaner, der heute in einer unserer württembergischen kirchlichen Einrichtungen als Studienleiter mitwirkt, mit einem hasserfüllten Gesicht. Brauner, Mischling. Es kann nur noch durch Feuer anders werden. muss eine Machtübernahme geben, dass die Schwarzen übernehmen, die Regierung. Da war das beinahe hilflos, was der Professor Busch und der Wussi Kanile sagten. Versöhnung. Gibt's das? Die Macht der Versöhnung ist heute am Werk bis hin und nach Südafrika und lasst uns darum bitten, dass die Macht der Versöhnung auch bei uns, in unseren oft so zerstrittenen Gemeinden und Jugendgruppen, die Macht Jesu als Versöhner kräftig wird. Nicht bloß in Ostafrika, sondern auch bei uns. Ich möchte mit euch beten. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du es deutlich machst, was unter zerstrittenen, getrennten Menschen möglich ist, dass du heute lebst. Wirke auch bei uns mit dem Feuer deines guten Heiligen Geistes und brenne das weg, was dich stört, und belebe das, was bis jetzt wie ein glostender Docht bloß noch ist, der am Ausgehen ist, unser Glaube, unser Beten, unsere Liebe zu dir. Belebe es durch das Feuer deines Geistes. Lass uns nichts Besonderes erwarten, sondern das Allerwichtigste, Versöhnung mit denen wir uns sonst nicht verstehen. Herr, wir warten auf dein Heil und danken dir für alles, was du getan hast. Und dass du schwache Menschen wie Hannes Rebmann, Ludwig Krapf dazu benutzt hast. Und benütze auch du uns heute. Amen.